Okay, gut. Bevor ich inhaltlich einsteige, möchte ich mich auch erstmal bedanken für die Einladung, für die Möglichkeit, was vorzutragen und euch allen, dass ihr heute Abend gekommen seid und euch so einige Überlegungen von mir zu Hegels Herrenknechtschaft anhören wollt. Wie schon gesagt, das Thema ist Hegels Dialektik von Herr und Knechtschaft. Jetzt kann man sich erstmal fragen, was ist der Grund dafür, warum man sich überhaupt mit dieser Dialektik von Herrn Knechtschaft auseinandersetzen sollte. Und meines Erachtens gibt es dafür zwei gute Gründe. Erstens ist dieser Abschnitt immer wieder als ein wesentliches Modell für Dialektik angesehen worden. Also wenn irgendwie die Rede auf Hegels Dialektik kommt, dann wird das Verhältnis von Herrn Knechtschaft gern herangezogen. Das heißt, es kann irgendwie sinnvoll sein, wenn man sich mit dialektischem Denken generell beschäftigen möchte, sich dieses Verhältnis von Herrn Knechtschaft einmal genauer anzusehen. Der zweite Grund ist, dass es in der Geschichte emanzipatorischer politischer Kräfte wiederholter Referenzpunkt war. Das heißt, es war immer insbesondere ein Modell für das Verständnis politischer Herrschaft, aber auch für das Verständnis von Befreiung. An diesen beiden Gründen orientieren sich auch diese beiden Vorträge, die jetzt gerade schon angesprochen wurden. Nachdem ich angefragt wurde, habe ich gefragt, naja, zu was genau soll ich denn eigentlich sprechen? Eher zu Herrn Knechtschaft bei Hegel oder eher zu Herrn Knechtschaft in der Geschichte, in der politischen Bewegung? Und die Antwort war, naja, eigentlich gern sowohl als auch. Und darauf war meine relativ knappe Antwort, okay, das schaffe ich nicht in einem Vortrag. Worauf es dann wiederum wurde, dass es ja auch zwei Vorträge sein können, zu denen ich dann ja verrückterweise ja gesagt habe, dass ich die halten will und jetzt hier für den ersten Vortrag sitze. Der erste Vortrag beschäftigt sich deshalb erstmal ausschließlich mit der Rekonstruktion dieses Abschnitts im Kontext, also des Abschnitts zum Verhältnis von Herr und Knechtschaft, im Kontext der Phänomenologie des Geistes, also des Hegelschen Werkes, und dann aber auch nochmal innerhalb von Hegels Gesamtwerk. Das heißt, wir werden uns etwas die Phänomenologie genauer ansehen und dann speziell diesen Abschnitt und dann aber auch nochmal einen Ausblick auf diesen Abschnitt innerhalb des Hegelschen Gesamtwerks geben, weil Hegel selbst im Rahmen von politischen Diskussionen gelegentlich auch darauf referiert hat. Im zweiten Vortrag, wie schon gesagt, in 3 Wochen, wird es um die Rezeption dieses Abschnitts gehen. Also um die Rezeption jetzt nicht die akademisch-philosophische Rezeption, zu der man auch Regalmeter an Literatur findet, sondern vor allen Dingen die Rezeption dieses Abschnitts und der Denkfigur in der Gesellschaftstheorie und insbesondere in den emanzipatorischen Bewegungen. Und jetzt emanzipatorische Bewegungen relativ weit gefasst. Darunter verstehe ich einerseits den Marxismus und die Arbeiterinnenbewegung, dann aber auch den Feminismus und die dekoloniale Kritik. Was das dann genauer heißt, dazu mehr in 3 Wochen. Die Absicht dieser beiden Vorträge ist dementsprechend einerseits ein Verständnis von Hegels Konzeption der Herrenknechtschaft zu entwickeln und andererseits ein Verständnis von deren Rezeption und deren politischer Bedeutung zu erarbeiten. Und das aber auch immer wieder verbunden mit der Rückbindung an die Hegelsche Konzeption und damit die Möglichkeit, zu geben, das Ganze auch kritisch prüfen zu können. Das heißt, nach meiner Erfahrung ist es so, dass es zwar sehr häufig in der politischen Theorie auf die Denkfigur von Herrn Knechtschaft verwiesen wird, aber dann meistens das Ganze mit relativer Unkenntnis von Hegel verbunden ist und andersrum, dass insbesondere in der akademischen Diskussion sich sehr gern mit Hegels Herrenknechtschaft auseinandergesetzt wird, ohne dann aber große Kenntnis von der politischen Rezeption zu haben oder mit einer gewissen Ignoranz gegenüber dieser politischen Rezeption. Heute wird der Vortrag in 4 relativ ungleichen Schritten aufgebaut sein. Zunächst möchte ich euch eine ganz kurze Übersicht zur Phänomenologie des Geistes geben. Das wird eine wirklich sehr grundsätzliche Einleitung für diejenigen sein, die relativ wenig Kenntnis von diesem Werk haben, um alle irgendwie auf einen Stand zu kriegen, von dem wir dann weitergehen können. Anschließend werde ich ein paar Worte zum Kapitel des Selbstbewusstseins sagen, in dessen Rahmen sich das Verhältnis von Herrn Knechtschaft, in dessen Rahmen das Verhältnis von Herrn Knechtschaft verhandelt wird. Dann wird es drittens um die Rekonstruktion einerseits des Kampfes um Anerkennung der Herr und Knechtschaft gehen. Das wird der Hauptteil sein, deswegen meine ich, die 4 Teile sind sehr ungleich aufgebaut. Und dann wird nochmal ein 4. letzter Teil folgen, indem ich auf Hegels eigene politisch-rechtliche Verwendung dieser Denkfigur eingehen werde. Damit zum ersten Abschnitt einer sehr kurzen Übersicht der Phänomenologie des Geistes. Ich denke, wenn man sich eine Übersicht verschaffen will, worum es in der Phänomenologie des Geistes geht, kann es hilfreich sein, sich Hegels Selbstanzeige anzusehen. Hegel hat in der Jena im Intelligenzblatt der Jena Allgemeinen Literaturzeitung 1807 sein eigenes Werk angezeigt. Das heißt, dieser Text ist so aufgebaut, das ist eine Seite, findet man auch in der Surkamp-Ausgabe des Werks. Das ist eine Seite, die dann damals auch in dieser Zeitung einfach veröffentlicht wurde. Und in diesem Intelligenzblatt war es üblich, dass neue philosophische Werke angezeigt wurden. Und das heißt, das kommen halt so ganz basale Fakten erst einmal, nämlich wo ist es erschienen und wie viel kostet es. Das ist jetzt für unsere Zwecke eher irrelevant. Aber dann gibt es auch seitens des Autors selbst in diesem Fall, das war nicht immer üblich, aber in dem Fall von Hegel selbst eine Kurzzusammenfassung seines Werkes. Und diese Kurzzusammenfassung hat es meines Erachtens, also die ist nicht unbedingt allgemeinverständlich und die enthält tatsächlich schon sehr viel von dem, worum es geht, in teilweise sehr kondensierter Form. Nachdem nämlich Hegel die allgemeinen Fakten abgehandelt hat, kommt er in dem Absatz, der sich mit dem Inhalt der Phänomenologie des Geistes beschäftigt, diesen Absatz beginnt er mit dem Satz: Dieser Band, die Phänomenologie des Geistes, stellt das werdende Wissen dar. Und in diesem Satz befinden sich schon drei Bestimmungen dessen, um was es in der Phänomenologie des Geistes geht. Erstens, es geht ziemlich basal um Wissen. Jetzt könnte man sich im ersten Schritt denken, es geht um sowas wie Erkenntnistheorie, also die ganz grundsätzliche Frage, wie wir überhaupt von irgendetwas gesichertes Wissen haben können. Das ist nicht ganz falsch, aber trifft auch den Kern der Sache nicht ganz, weil, wie wir sehen werden, es Hegel um verschiedene Formen des Wissens geht. Das heißt, es geht nicht nur allein darum, wie wir irgendein Wissen haben können, sondern es geht um spezifische Formen, wie wir von spezifischen Gegenständen Wissen haben können. Und dieses Wissen, das ist sehr wesentlich für die Phänomenologie des Geistes. Dieses Wissen ist nicht nur theoretisch, also in diesem Sinne, es ist keine klassische Erkenntnistheorie, sondern es ist tatsächlich, ich glaube, übertreibt man nicht, wenn man sagt, das ist doch schon auch ein revolutionäres Werk in der Geschichte der Philosophie, weil dieses Wissen eben nicht nur theoretisches Wissen ist, sondern diese Formen des Wissens haben auch praktischen Charakter. Und das Selbstbewusstseinskapitel, mit dem wir uns dann jetzt gleich noch ein bisschen ausgiebiger beschäftigt werden, ist ein Kapitel, in dem es überaus deutlich wird, dass diese Wissensformen auch praktischen Charakter haben. Also es geht um Wissen, aber nicht nur um theoretisches Wissen, sondern auch um praktische Formen des Wissens. Zweitens steckt in diesem Satz auch, dass es nicht nur um das Wissen geht, sondern es geht um das werdende Wissen. Das heißt, in diesem Werden steckt, oder was Hegel da meines Erachtens ausdrücken möchte, steckt drin, dass es sich um einen Prozess handelt. Es ist nicht nur eine Klärung dessen, was wir wissen können, sondern es ist auch eine Erörterung, wie Wissen wird. Hegel spricht in der Selbstanzeige dann weiter auch davon, dass es beispielsweise die Vorbereitung bzw. die Begründung von Wissenschaft ist. Das heißt, ganz am Ende der Phänomenologie des Geistes sind wir erst in einem Status, an dem wir die richtige Form von Wissenschaft überhaupt haben. Drittens steckt in diesem Satz auch, dass es eine Darstellung ist. Das heißt, es ist beispielsweise kein Traktat, sondern dieser Prozess des Werdens des Wissens, die verschiedenen Formen des Wissens, sind in einer spezifischen Ordnung dargestellt. Und diese spezifische Ordnung zeichnet das Werden des Wissens nach, und zwar in einer wissenschaftlichen Form. Und das sagt Hegel in der Selbstanzeige auch ausdrücklich. Das heißt, wir haben eine Darstellung, die selbst wissenschaftlichen Charakter hat. Und wenn man sich die letzten zwei Punkte, die ich gerade genannt habe, vor Augen führt, nämlich dass es auf der einen Seite die Begründung von Wissenschaft sein soll und auf der anderen Seite die Darstellung des Werkes selbst wissenschaftlichen Charakter haben soll, merken wir schon, dass es mit diesem Werk keineswegs so ist, dass wir irgendwie nur einen einfachen Traktat haben, der hinführt zur richtigen Form des Wissens, sondern von vornherein in der Phänomenologie des Geistes eine gewisse Selbstreflexion eingebaut ist. Das heißt, dieser Fortgang der Entwicklung der Form des Wissens passiert von vornherein mit, im Kriterium von wissenschaftlichem Fortgehen. Und gleichzeitig soll dieser Fortgang, soll am Ende dieses Fortgangs erst die begründete Wissenschaft stehen. Das heißt, die Sache ist etwas vertrackt, um das gelinde zu sagen. Wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, ist die Phänomenologie des Geistes kein Traktat, keine einfache Hinführung, sondern eine Darstellung des Werdens. Und das auch deshalb, weil Hegel, wie in der Vorrede ausführt, der Überzeugung ist, dass es nicht genügen würde zur Begründung der Wissenschaft, nur das bloße Resultat der Entwicklung zu geben. Es reicht also nicht, nur zu sagen, was das reine Wissen wäre, sondern Hegel ist der Überzeugung, dass wir alle defizitären Formen des Wissens durchgehen müssen in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Ordnung, um das reine Wissen zu begründen. Das heißt, es gibt keine Begründung von wissenschaftlichem Wissen, von der richtigen Weise von Wissen, ohne dass wir vorher alle anderen Formen des Wissens durchgegangen wären. Im Rahmen dieser Erörterung fällt auch innerhalb der Vorrede der berüchtigte Satz, das Wahre ist das Ganze. Das heißt, Hegel will an der Stelle aussagen, dass man alle Formen des Wissens durchgegangen sein muss und dass die Wissenschaft nur das Resultat des Ganzen ist. Das heißt, man muss dieses Ganze erörtern und nur dann weiß man tatsächlich, was wissenschaftliches Wissen ist. Wie schreitet nun die Phänomenologie des Geistes voran? Der Modus und die Methode der Phänomenologie kann als ein Prozess beschrieben werden, wie ich das jetzt gerade schon versucht habe, deutlich zu machen. Und zwar nicht ein rein flüssiger Prozess, sondern ein Prozess, der in einzelnen Schritten sich vollzieht. Das heißt, Hegel will tatsächlich einzelne Formen des Wissens darstellen und aber auch zeigen, wie diese Formen des Wissens von sich aus, also aus sich heraus, ohne Zugabe seinerseits, in die nächste höhere Form des Wissens übergehen. Das heißt, die Vorstellung ist tatsächlich so, wir fangen mit der trivialsten Form von Wissen an, der abstraktesten Form von Wissen und landen bei der komplexesten und höchsten Form des Wissens, eben wissenschaftlichen Wissen. Hegel schreibt das in der Selbstanzeige so, die Gestalten des Wissens oder die Gestalten des Geistes sind, Zitat, in eine wissenschaftliche Ordnung gebracht, welche sie nach ihrer Notwendigkeit darstellt, in der die Unvollkommenen sich auflösen und in höhere übergehen, welche ihre nächste Wahrheit sind. Das heißt, Hegel stellt sich das tatsächlich als einen Stufengang vor. Das ist eine Metaphorik, die gerne in der Diskussion von Hegel verwendet wird. Oder auch eine Metaphorik, die gerne verwendet wird, ist die eines Bildungsromans. Also der Bildungsroman ist derzeit gerade ganz in Mode. Und man kann sich tatsächlich den Fortgang der Phänomenologie des Geistes als einen Bildungsroman des Geistes, also als einen Bildungsroman des Wissens vorstellen, der eben bei den Einfachsten anfängt und sich dann immer weiter fortbildet, bis er am Ende eben bei der höchsten Form des Wissens angelangt ist. Im Rahmen dieses Fortgangs nun ist das Selbstbewusstsein, in dem sich die Dialektik von Herrnknecht befindet, ein Schritt, und zwar der zweite große Schritt. Es gibt viele kleine Schritte natürlich, und dann gibt es auch mal größere Schritte. Die erste große Stufe innerhalb der Phänomenologie des Geistes ist das Bewusstsein, und auf dieses Bewusstsein folgt wiederum das Selbstbewusstsein. Und dann folgen Vernunft, Geist, Religion und reines Wissen. Herrnknecht sind nun also Teil der Erörterung des Selbstbewusstseins. Die zweite Gestalt, die im Rahmen der Phänomenologie des Geistes auf die Gestalt des Bewusstseins folgt. Das Bewusstsein, um es hier ganz kurz zu charakterisieren, dazu müsste man und könnte man sehr viel mehr sagen, lässt sich sehr grob und leicht falsch als eine Subjekt-Objekt-Beziehung fassen. Das heißt, Hegel selbst schreibt in den einleitenden Paragraphen zum Selbstbewusstsein, dass das Bewusstsein ein Wissen von einem anderen sei. Das heißt, ich bin mir etwas, einer anderen Sache bewusst. So kann man das ganz grob fassen. Und demgegenüber ist das Selbstbewusstsein eben eine Selbstbeziehung. Das heißt, Hegel fasst es als ein Wissen von sich selbst. Im Fall des Bewusstseins geht es also sehr grob gefasst um ein Wissen von äußeren Gegenständen, von anderem. Und im Selbstbewusstsein geht es darum, wie man Wissen von sich selbst haben kann. Eine Krux dieses Kapitels, um das gleich vorwegzunehmen, ist, dass die Selbstbeziehung des Subjekts nur durch andere Subjekte möglich ist. Also wir könnten jetzt sagen, und das war tatsächlich zu Hegels Zeit auch eine vertretene Position und ist teilweise heute auch noch eine vertretene Position, dass die Selbstbeziehung im Selbstbewusstsein selbstgenügsam ist. Also das heißt so viel wie, wenn ich Wissen von mir selbst habe, dann brauche ich nichts anderes. Also um Wissen von mir selbst zu haben, muss ich mich nur auf mich selbst beziehen und das reicht völlig aus. Hegel wird nun aber im Selbstbewusstseinskapitel zeigen, dass das gerade nicht der Fall ist. Also, dass die Selbstbeziehung des Subjekts eben immer auf andere angewiesen ist. In der Literatur zu Hegel hat das jemand mal, Terry Pinkert, mal sehr schön gefasst, mit dem Passus, es geht um die Sozialität der Vernunft. Also es gibt eine soziale Dimension innerhalb der Subjektbeziehung oder das ist eine andere Deutungslinie, die darauf aus ist zu sagen, es geht hier um Intersubjektivität, also um die Verhältnisse zwischen Subjekten. Ganz grob könnten wir das Thema so fassen, wie weiß ich von mir oder wie bin ich für mich? Also wie kann ich Wissen von mir selbst haben? Der Anspruch dabei ist aber sehr eigenartig gedoppelt. Hegel schreibt nun einerseits, wie ich schon zitiert habe, dass es um das Wissen von sich selbst geht. Andererseits kommt in dem Kapitel immer wieder durch, dass mit diesem Wissen von sich selbst auch eine Selbstständigkeit des Wissens verbunden ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich von mir weiß, sondern mit diesem Wissen ist auch immer wieder der Anspruch verbunden, dass dieses Wissen unabhängig von anderen ist. Das heißt, es ein selbstständiges Wissen ist. Hegel bedient sich hier in seiner Argumentation auch immer wieder einer gewissen Doppeldeutigkeit dieses Selbst. Auf der einen Seite ist es eben eine Beziehung auf sich selbst und andererseits ist es eine Selbstständigkeit im Sinne einer Unabhängigkeit von anderen. Und diese Unabhängigkeit von anderen, die Selbstständigkeit, wird auch ein bisschen klarer, wo das herkommt, wenn man sich die Argumentation vor Augen führt im Rahmen der Phänomenologie des Geistes, weil das Bewusstsein, wie ich gesagt habe, im Bewusstsein geht es ja darum, dass ich mir einer anderen Sache bewusst bin. Dieser Wissensanspruch des Bewusstseins scheitert aber daran, dass ihm, Zitat Hegel, das Wahre etwas anderes als es selbst ist. Also das Problem des Bewusstseins ist gerade, dass die Wahrheit, auf die es aus ist, immer außerhalb des Bewusstseins, immer im anderen liegt. Und das Selbstbewusstsein als die nächste Stufe innerhalb der Phänomenologie soll dieses Problem lösen, indem es quasi dieses andere in das Bewusstsein hineinzieht und eine Reflexionsstruktur daraus macht, indem ich nun nicht auf einen anderen Gegenstand referiere, sondern auf mich selbst. Die Struktur dabei ist nun allerdings doppelt. Das ist übrigens was, was heute Abend in dem Vortrag noch ziemlich häufig kommen wird, weil es auch in dem Abschnitt sehr häufig kommt. In diesem Abschnitt habe ich das, also als ich wieder gelesen habe, dachte ich, in diesem Abschnitt ist irgendwie alles gedoppelt. Es kommt andauernd und Hegel redet andauernd von irgendwelchen Doppelungen. Das heißt, nicht nur der Anspruch des Selbstbewusstseins ist letztlich gedoppelt, sondern auch seine Struktur ist gedoppelt. Einerseits, das habe ich jetzt schon gesagt, ist seine Grundcharakteristik die, dass ich mich auf mich selbst beziehe. Also die Frage ist, wie ich für mich bin. Das nennt Hegel auch an einer Stelle in der Einleitung, in den einleitenden Passagen, das reine Selbstbewusstsein. Ich für mich. Darin liege auch die Wahrheit letztlich des Selbstbewusstseins, der Anspruch des Selbstbewusstseins. Gleichzeitig ist aber andererseits das Anderssein, auf das das Bewusstsein noch verwiesen war, nicht völlig aufgelöst, sondern Hegel macht in einleitenden Passagen deutlich, dass dieses Anderssein, also die Referenz auf etwas anderes, in die Selbstbewusstseinsstruktur integriert ist. Das kann man sich auch relativ gut vor Augen führen, Wenn man nämlich sagt, wie ich jetzt gerade schon ausgeführt habe, dass das Selbstbewusstsein eben nur auf sich selbst referiert, also wenn es in dieser Form rein ist, dann hat es letztlich ja keinerlei Inhalt. Also es ist immer nur reine Selbstreferenz. Ich kann immer nur sagen, ich bin für mich, was bin ich für mich, ich bin für mich. Und da gibt es erkenntnistheoretisch überhaupt keinen Inhalt. Und um diesen Inhalt zu haben, braucht es eine Referenz auf etwas anderes, auf etwas Externes, um es etwas gröber zu sagen. Das heißt, Hegel nimmt einerseits die Struktur des Bewusstseins, die Referenz auf etwas außer mir, um wieder grob zu sprechen, auf etwas anderes, und integriert diese aber in die Selbstbewusstseinsstruktur. Das heißt, einerseits bin ich mir einer Sache bewusst und andererseits bin ich mir selbst bewusst, dass ich mir einer anderen Sache bewusst bin. Das heißt, es ist einerseits eine Referenz auf etwas anderes und andererseits eine Selbstreferenz. Um das in Hegels Worten zu sagen, die es womöglich nicht viel verständlicher machen, aber um euch einen kleinen Ton zu geben. Zitat: Es ist hiermit für es das Anderssein als ein Sein oder als unterschiedenes Moment. Aber es ist für es auch die Einheit seiner selbst mit diesem Unterschiede als zweites unterschiedenes Moment. Mit jenem ersten Momente ist das Selbstbewusstsein als Bewusstsein und für es die ganze Ausbreitung der sinnlichen Welt erhalten. Aber zugleich nur als auf das zweite Moment die Einheit des Selbstbewusstseins mit sich selbst bezogen. Es geht also einerseits darum, um das nochmal zu wiederholen, dass ich mir der sinnlichen Welt bewusst werden kann und andererseits darum, dass ich mir dessen bewusst sein kann, dass ich mir der sinnlichen Welt bewusst bin. Hegel erklärt das Ganze hier an dieser Stelle mit einer Identitäts- und Differenzstruktur. Auf der einen Seite gibt es eine Differenz zum Anderssein, dass ich mir bewusst sein kann. Andererseits wird das Ganze in eine Identitätsstruktur integriert. Aus dieser Doppelstruktur ergibt sich aber gleichzeitig auch eine Grunddynamik des Selbstbewusstseins. Der Wahrheitsanspruch, wie ich schon gesagt habe, besteht nämlich in der Selbstreferenz des Selbstbewusstseins und dahingehend in der erstrebten Identität. Also ein Großteil des Selbstbewusstseinskapitels liest man, glaube ich, auch mit anderen Augen, wenn man eine Kritik des Identitätsdenkens beispielsweise im Hinterkopf hat, weil das Selbstbewusstsein immer wieder darauf aus ist, dieses andere des Bewusstseins, die Referenz auf die sinnliche Welt, in sich selbst zu integrieren. Und alle Gestalten des Selbstbewusstseins scheitern letztlich daran. Das Kapitel liefert nun verschiedene Modelle für das Selbstbewusstsein, die zugleich Entwicklungsschritte sind. Also ihr erinnert euch an die Rede vom Bildungsroman. Es gibt eben auch eine Entwicklung innerhalb des Selbstbewusstseins. Der erste Schritt in dieser Entwicklung ist die Begierde, welche in der Einleitung des Kapitels verhandelt wird. Und um das ganz kurz zu skizzieren, die Begierde ist ein Verhältnis, in dem ich mir bewusst bin, dass ich eine andere Sache begehre. Das Problem ist nun, oder Hegel schildert es so, dass das Selbstbewusstsein, um den eigenen Wahrheitsanspruch zu realisieren, darauf zielt, dieses andere zu vernichten. Das ist tatsächlich das Wort, das er an der Stelle verwendet. Also es geht um die Vernichtung des anderen. Man könnte es auch sagen, um die Vernichtung der Differenz. Und letztlich scheitert die Begierde aber daran, dass sie immer nur einzelne Sachen vernichten kann, aber niemals ihre Abhängigkeit von dem anderen. Es folgt dann in Teil A, den es heute auch gehen wird, zunächst der Kampf um Anerkennung und das eigentliche Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft. In Teil B des Kapitels knüpft Hegel hieran die Freiheit des Selbstbewusstseins, den Stoizismus, den Skeptizismus und das unglückliche Bewusstsein. Also ihr merkt, dass alles bewegt sich im Rahmen von 30 Seiten, was ich gerade aufgezählt habe, und ist dementsprechend dicht gedrängt. Letztlich scheitern aber alle diese Gestalten daran, dass keine ein Wissen vom Selbst in Selbstständigkeit begründen kann. Also am Ende scheitern alle an diesem Anspruch der Selbstständigkeit. Denn, wie schon gesagt, eine Krux dieses Kapitels wird sein, dass das Selbst nur in Abhängigkeit möglich ist. Oder es in anderen Worten zu sagen, ich bin nur für mich selbst in einem sozialen Rahmen. Damit kommen wir zur Rekonstruktion des eigentlichen Abschnitts. Im Folgenden will ich kurz auf den Kampf um Anerkennung, auf den Kampf auf Leben und Tod eingehen und die Herr-und-Knecht-Dialektik und danach noch einen kurzen Ausblick geben, wie es innerhalb der Phänomenologie des Geistes weitergehen wird. Am Schluss des Vortrags, wie ich schon gesagt, werde ich ganz kurz auch auf einige Passagen innerhalb von Hegels Gesamtwerk eingehen, in denen er auf das Verhältnis von Herr und Knechtschaft zurückkommt und das in einem politisch-rechtlichen Rahmen deutet. Der Ausgangspunkt des Kapitels zur Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit, zum Kampf auf Leben und Tod und dann eben auch zu Herrn Knecht, ist zunächst, dass es zu einer Verdopplung des Selbstbewusstseins kommt. Also wie schon gesagt, innerhalb der Begierde haben wir es noch mit einem Selbstbewusstsein zu tun, dem etwas anderes ist, das etwas anderes begehrt. Und das Ganze löst sich dahingehend auf, dass wir es nur mit zwei Selbstbewusstsein zu tun haben. Wie Hegel nämlich meint, gezeigt zu haben, scheitert die Begierde, wie gesagt, daran, dass es das andere, die Differenz zum anderen nicht komplett vernichten kann, beziehungsweise nicht komplett in sich integrieren kann. Und der Übergang ergibt sich dann daraus, dass es aber ein besonderes Objekt braucht, das es im gleichen Rahmen zurückweist, wie es selbst das andere Objekt zurückweist. Das ist jetzt alles nur sehr grob gesprochen, nur um für euch das ganz grob zu verorten. Was ich nur sagen will, ist, die Begierde geht, Hegels eigener Überzeugung, notwendigerweise in die Gestalt des doppelten Selbstbewusstseins und in den Kampf und in das Anerkennen über. An der Stelle ist besonders wichtig, dass Hegel selbst der Meinung ist, dass hier der Geist vorweggenommen wird. Also jeder, der irgendwie schon mal was mit Hegel zu tun hatte, weiß oder ahnt, dass der Geist eine zentrale Rolle oder eine zentrale Konzeption bei Hegel ist. Was Hegel an dieser Stelle sagen will, ist, dass wir hier eben, sobald es ums Anerkennen geht, eine soziale Struktur vorwegnehmen. Hegel schreibt es folgendermaßen, also das ist eine quasi Kurzcharakteristik des Geistes. Es geht darum, dass es geht um ein Ich, das Wir und ein Wir, das Ich ist. Also es geht, um diesen Satz ein wenig aufzudröseln, um eine doppelte Vermittlung, nämlich einerseits das Ich, dass das Subjekt in einem sozialen Kollektiv, in einer sozialen Institution integriert wird, darin aufgeht und gleichzeitig diese Institution, dieses Kollektiv nicht übermächtig ist, sondern dass es auch mit dem Subjekt vermittelt ist. Und die interessante Formulierung an dieser Stelle seitens Hegels ist die, dass diese Vorwegnahme des Geistes nur für uns der Fall ist. An diesem für uns wird eine Charakteristik innerhalb der Phänomenologie des Geistes deutlich, deswegen gehe ich kurz darauf ein. Ich hatte in der Einleitung gesagt, dass es die Phänomenologie eine Darstellung des werdenden Wissens ist, die selbst wissenschaftlich ist. Das heißt, man hat im Verlauf der Phänomenologie des Geistes immer wieder den Eindruck, dass man sie eigentlich schon einmal komplett durchgegangen sein muss, um den Fortgang komplett nachvollziehen zu können. Und wenn Hegel innerhalb der Phänomenologie des Geistes dieses für uns einfügt, ist das quasi immer für diejenigen, die quasi schon wissen, wohin die Reise geht. Was Hegel hier quasi einflecht, ist, wir wissen das schon, dass am Ende der Geist steht. Aber das Selbstbewusstsein weiß noch nicht, dass es am Ende in den Geist übergeht. Und das ist eine eigenartige Doppelstruktur in der Anlage der Phänomenologie des Geistes, weil Hegel nämlich eine Perspektive unterscheidet, die gewissermaßen schon weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Das meinte ich mit, es ist eben eine wissenschaftliche Darstellung. Ja, sie setzt eigentlich das schon voraus, was sie erst begründen oder vorbereiten will. Und andererseits beansprucht er aber, dass die einzelnen Gestalten nicht quasi aufgrund dessen, was wir ihnen antun, in andere Gestalten übergehen, sondern dass diese Gestalten aus ihrer eigenen Logik heraus in die nächsten übergehen. Dass es quasi eine innere Notwendigkeit gibt. Und das ist die Differenzierung, die er da einführt, einerseits für uns, die wir wissen, wie Wissenschaft funktioniert, und dann beispielsweise für das Bewusstsein, für es. Das sind zwei verschiedene Wissensperspektiven. Wichtig ist an der Stelle auch, dass er bereits in diesen einleitenden Ausführungen zum Selbstbewusstsein einen Übergang zur Praxis vollzieht. Also ich habe schon gesagt, das Bewusstsein ist ein Wissen von anderem, und wir können auch, denke ich, sehr grob sagen, dass die Bewusstseinsabschnitte in den meisten Fällen noch theoretisch, rein theoretisches Wissen verhandeln. Was meine ich also nun, wenn ich jetzt sage, es geht hier auf einmal um Praxis? Hegel selbst schreibt die beiden Sätze, also wir haben ein gedoppeltes Selbstbewusstsein, es ist ein Selbstbewusstsein für ein Selbstbewusstsein. Also ein Selbstbewusstsein, das einem anderen Selbstbewusstsein bewusst wird. Erst hierdurch ist es in der Tat. Und dieses in der Tat ist der Übergang zu Handlung, zu Praxis. Es geht auf einmal darum, dass hier zwei Dinge, zwei Selbstbewusstsein in dem Fall, miteinander agieren. Und vorher gibt es keine Aktion, keine Tat in dem Sinne. Und Hegel markiert es an der Stelle hier deutlich, indem er auch dieses in der Tat sperrt, also kursiviert. Was das bedeutet, weiß man an der Stelle noch nicht. Und das wird dann, glaube ich, erst im Folgenden etwas deutlicher. Hegels Begriff nun, Hegels zentraler Begriff für diese Begegnung von zwei Selbstbewusstsein ist Anerkennung. Was hat es also nun mit dieser Anerkennung auf sich? Ich denke, man könnte quasi die ganze Grundkonstellation dieses Abschnitts so fassen, also in eine Frage fassen, indem man sagt, wie habe ich Wissen von mir selbst angesichts eines anderen Selbstbewusstseins? Also wie habe ich als Selbstbewusstsein durch ein anderes Selbstbewusstsein Wissen von mir? Das heißt, wir haben es von vornherein mit einer sehr vertrackten, in dem Fall noch nicht komplett sozialen Situation, aber zumindest mit einer dualen, also mit einer zweipoligen Situation zu tun. Und Hegels Antwort darauf ist, dass das nur möglich sei durch Wechselseitigkeit. Was das heißt, wird vielleicht ein wenig deutlicher, wenn man sich folgenden Satz ansieht. Das kommt auch in der Passage. Hegel schreibt, vielleicht wird es auch nicht deutlicher, ja, also mal sehen. Er schreibt, das Selbstbewusstsein ist an und für sich in dem und dadurch, dass es für ein anderes an und für sich ist. Das heißt, es ist nur als ein anerkanntes. Okay, wenn ich das jetzt lese, denke ich, vielleicht ist es auch gar nicht deutlicher geworden. Ja? Aber der Punkt ist, was ich versucht habe, mit Wechselseitigkeit auszudrücken, dass ich nur, indem ich für ein anderes bin, ich selbst bin. Und dieses andere wiederum auch nur dadurch es selbst ist, indem es für mich ist. Diese Anerkennung kennen wir heute beispielsweise, das, was dann gerne herangezogen wird, ist eine Anerkennung im Rahmen von staatlicher Ordnung. Also im gedoppelten Sinne, einerseits, man ist nur Bürgerin eines Staates, indem man alle anderen auch denselben Status zuspricht und sie auch in demselben Status anerkennt. Wenn man das nicht tut, läuft man Gefahr, dass einem derselbe Status sozial aberkannt wird. Auf einer anderen Ebene kann man sich das auch nochmal mit staatlicher Ordnung verdeutlichen, nämlich wenn es um zwischenstaatliche Beziehungen geht. Also wenn es darum geht, welche Gebilde als Staat anerkannt werden. Staaten können sich auch nur wechselseitig anerkennen. Also Staaten müssen anerkannt werden, um Staaten zu sein. Ansonsten sind sie irgendwas anderes, aber halt keine Staaten. Und um innerhalb der internationalen Ordnung als Staat sein zu können, ist man darauf angewiesen, dass alle anderen einen als Staat anerkennen. Und ein stabiles Verhältnis gibt es eben nur, wenn das wechselseitig ist. Also wenn beide Parteien das gleichermaßen tun. Diese Anerkennung, das ist wichtig, ist an dieser Stelle meines Erachtens, und darüber kann man sich streiten, nur ein formaler Begriff. Also wir kennen Anerkennung ja auch in einer anderen Bedeutung, nämlich jemanden anerkennen im Sinne von, man spricht ihm irgendwie Ehre, Ruhm und Status zu. Meines Erachtens geht es an dieser Stelle in keiner Weise um diese Form von Anerkennung. Darüber gibt es aber, wie gesagt, kann man streiten, gibt es auch andere Positionen. Es geht also erstmal nur darum, dass ich jemanden einen bestimmten, die gleiche Form, den gleichen Status in seinem rein inhaltslosen Sinn zuspreche. Hegel führt dann aus, dass es im Verhältnis von den zwei Selbstbewusstsein eine, ich habe schon gewarnt, das wird viel gedoppelt, er schreibt davon, dass es eine doppelte Doppelsinnigkeit gibt. Und zwar funktioniert Anerkennung immer nur von beiden ausgehend, hinsichtlich beiden. Was genau ist damit gemeint? Wie schon gesagt, ich bin nur dadurch anerkannt, oder ich kann nur dadurch anerkannt werden, indem ich den anderen anerkenne. Also wir haben von vornherein eine Vermittlung durch den anderen. Ich bin nur das, was ich bin, durch den anderen. Das gilt andersherum, aber für den anderen auch. Der andere ist nur das, was er ist, durch mich. Ich bin anerkannt oder ich finde Anerkennung, indem ich andere anerkenne. Und der andere ist nur anerkannt, indem ich ihn anerkenne. Hegel schreibt dazu, jedes Selbstbewusstsein ist dem anderen die Mitte. Sie vermitteln sich gegenseitig. Ja, der eine braucht den anderen, um anerkannt zu sein, und umgekehrt ebenso. Und diese Anerkennung funktioniert eben, man bezieht sich einerseits in der Anerkennung auf sich und durch den anderen auf sich selbst. Deswegen doppelte Doppelsinnigkeit. Jede Seite muss es einmal für sich machen und für den anderen, und beide müssen es machen. Deswegen doppelte Doppelsinnigkeit. Und Hegel fügt die in einen Satz zusammen, indem er schreibt, sie, die Selbstbewusstsein, anerkennen sich, als gegenseitig sich anerkennt. Also ihr merkt schon, die Anerkennung funktioniert nur, wenn beide das für sich selbst und für den anderen vollziehen. In dieser Doppelung nun ist aber für Hegel ein Problem. Es bleibt nämlich ein anderes, nämlich eine Differenz. Wir haben die Struktur zwar gedoppelt, aber diese Doppelung bedeutet eben gerade, dass diese beiden nicht identisch sind. Also, obwohl jedes für sich das tut, was es für den anderen tut, nämlich es findet Anerkennung, indem es den anderen anerkennt, gibt es aber keine Gewissheit über den anderen, sondern nur über sich selbst. Hegel schreibt dazu, jedes ist wohl seiner selbst gewiss, aber nicht des anderen. Und darum hat seine eigene Gewissheit von sich noch keine Wahrheit. Das heißt, ich kann mir nur gewiss sein, was ich tue. Ich kann mir aber nie gewiss sein, was die andere Seite tut. Das heißt, dieses Gleichgewicht, auf dem das Ganze basiert, ist potenziell instabil. Diese Instabilität ist auch deshalb ein Problem, weil, wie am Anfang schon gesagt, das Selbstbewusstsein immer auf Identität zielt. Also es geht am Ende immer darum, diese Identitätsstruktur aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet, die Differenz, die in dieser Doppelung besteht, stellt für das Selbstbewusstsein ein Problem dar. Dieses Problem muss, wenn die Wahrheit erhalten werden soll, beseitigt werden. Und wie schon gesagt, auch in dem Kapitel, ist wieder, wie in dem vorherigen auch, von Vernichtung die Rede. Das heißt, der Gewissheitsanspruch dieses einen Selbstbewusstseins muss sich prüfen. Also es will sich eben gewiss sein. Und das bedeutet, es muss diese Gewissheit am anderen prüfen. Diese Prüfung führt nun laut Hegel dazu, dass es zu einem Kampf auf Leben und Tod kommt. Wenig pathetisch, aber gut. Denn, wie schon ausgeführt, der Wahrheitsanspruch des Selbstbewusstseins liegt in der Identität. Das heißt, es, die Doppelung, da die Doppelung keine Beseitigung der Differenz ist, zielt dieser Identitätsanspruch auf die Vernichtung dieser Differenz. Also ich will mir des anderen, also ich kann mir des anderen nicht in derselben Weise gewiss sein, wie ich mir selbst gewiss sein kann. Und deshalb muss ich quasi, um meinen eigenen Wahrheitsanspruch zu erhalten, den anderen vernichten. Nun gibt es aber, das wäre ja nur der Tod des anderen. Nun gibt es aber ein gedoppeltes Tun. Denn, also das ist zwar ein Zitat, ja, also es gibt schon wieder ein gedoppeltes Tun. Denn das Anerkennungsverhältnis ist, wie gesagt, wechselseitig. In der Anerkennung tue ich etwas für den anderen und tue etwas für mich selbst. Und ich tue, was ich für mich selbst tue, nur indem ich es auch für den anderen tue. Weil diese Anerkennung wechselseitig ist, kann ich die Vernichtung des anderen nur wollen, wenn ich meine eigene auch in Kauf nehme. Und deshalb ist es ein Kampf nicht nur auf den Tod des anderen zielt, sondern der auch mein eigenes Leben, das Leben des Einzelbewusstseins riskiert. Deshalb kommt es zu einer Bewährung im Kampf auf Leben und Tod. Und an der Stelle ist vielleicht auch ganz interessant, dass Hegel so sehr alltäglich scheinende Wörter wie etwa die Bewährung einflechtet, man sich aber deren Bedeutung auch verdeutlichen kann, wenn man auf die Wortwurzeln referiert. Also in der Bewährung steckt eben letztlich die Wahrheit, der Wahrheitsanspruch, der da vertreten werden soll. Was wird aber nun passieren, wenn ich das andere Selbstbewusstsein töten würde? Nach Hegels Überlegung würde hierin ein Defizit liegen, weil nämlich in dieser Auflösungsform eine Einseitigkeit liegt. Der Tod des anderen würde ja ebenso das Wissen von sich selbst aufheben. Wenn die Anerkennungsstruktur darauf zielt, dass ich nur dadurch Wissen von mir selbst habe, indem ich den anderen anerkenne, würde die Vernichtung des anderen bedeuten, dass ich gar kein Wissen mehr habe. Der Tod des anderen würde das Verhältnis, auf dem die Anerkennung ruht oder das die Anerkennung darstellt, vernichten. Hegel schreibt dazu, diese Bewährung aber durch den Tod hebt ebenso die Wahrheit, welche daraus hervorgehen sollte, als damit auch die Gewissheit seiner selbst überhaupt auf. Das heißt, die Bewährung des Wahrheitsanspruchs, also das, was gerade das Ziel war, geht in dem Prozess selbst verloren. Um es ein bisschen flapsiger zu sagen, könnte man sagen, wenn das Selbstbewusstsein sozial ist, ginge im Tod des anderen ja gerade diese Sozialität verloren. Und das Selbstbewusstsein würde sich selbst untergraben. Und so kommt es zu einem Selbstwiderspruch. Die Aufhebung, also wir sehen hier paradigmatisch, wie eine dieser Wissensformen an sich selbst scheitert. Ja? Also die Anerkennung muss sich bewähren im Kampf auf Leben und Tod. Der Vollzug dieser Bewährungsprobe würde aber dazu führen, dass eine Voraussetzung der Anerkennungsstruktur selbst wegfällt, selbst untergraben wird. Das heißt, es kommt zu einem Übergang oder zu einer Weiterentwicklung in eine neue Form des Wissens. Die Aufhebung dieses Selbstwiderspruchs wäre nun nicht, dass es gar kein Verhältnis mehr zwischen Selbstbewusstsein gibt. Das nennt Hegel an der Stelle selbst eine abstrakte Negation, also eine völlige Zurückweisung. Sondern seine Lösung ist, dass wir statt einem symmetrischen Verhältnis zwischen zwei Selbstbewusstsein, die gewissermaßen gleichberechtigt auf derselben Stufe stehen, nun ein asymmetrisches Verhältnis haben. Also ein Verhältnis zwischen zwei Selbstbewusstsein, die auf unterschiedlichen Rängen, die unterschiedliche Status haben. In der Erzählung, die da an der Stelle auch sehr pathetisch und bildreich ist, unterwirft sich also das eine Selbstbewusstsein dem anderen. Und es ergibt sich auf diese Weise Herr auf der einen Seite und der Knecht auf der anderen Seite. In Hegels Worten, es ergeben sich, Zitat, zwei entgegengesetzte Gestalten des Bewusstseins. Die eine, das Selbstständige, welchem das Für-sich-Sein, die andere, das Unselbstständige, dem das Leben oder das Sein für ein anderes das Wesen ist. Jenes ist der Herr, dies der Knecht. Was es mit dem Für-sich-Sein an dieser Stelle auf sich hat, dazu noch ganz kurz ein Wort. Hegel ist der Überzeugung, dass gewissermaßen in diesem asymmetrisch werden, in dieser Unterwerfung des einen Selbstbewusstseins und des anderen, gewissermaßen sich gewisse Aspekte der Selbstbewusstseinsstruktur aufteilen. Auf der einen Seite haben wir nämlich den Herrn, der nun für sich ist, und damit meint Hegel so viel wie, dass es tatsächlich er für sich selbst ist. Also ich habe die Selbstbewusstseinsstruktur vor uns eingeführt, dass es ein Wissen davon ist, wie ich für mich bin. Der Herr ist gewissermaßen die Verkörperung dieses Anspruchs. Ja, ich, wie er ist für sich selbst. Und auf der anderen Seite, und er ist selbstständig, und auf der anderen Seite ist der Knecht, der unselbstständig ist und der am Sein klebt. Und gewissermaßen diese Reste des Bewusstseins übernommen hat, indem er sich davon nicht komplett lösen kann. Damit sind wir also nun endlich bei Herr und Knecht angekommen. Der Ausgangspunkt ist der, wie schon gesagt, wir haben es nicht mit zwei gleichberechtigten Selbstbewusstsein zu tun, sondern auf der einen Seite ist der Herr, der reines Selbstbewusstsein ist, und auf der anderen Seite ist der Knecht sein anderes. Das Bewusstsein, Zitat Hegel, welches nicht rein für sich, sondern für ein anderes. Das heißt, als seines Bewusstsein oder Bewusstsein in der Gestalt der Dingheit ist. Man kann es auch nochmal etwas komprimierter ausdrücken. Der Herr ist für sich, der Knecht ist nur für den Herrn. Das heißt, es gibt eine eindeutige Abhängigkeit. Und das meint Hegel auch, wenn er davon schreibt, dass der Knecht eben nur, also insofern für ein anderes ist, als er, dass er nur für den Herrn da ist. Der Herr hat nun eine gedoppelte Dingbeziehung. Er bezieht sich nämlich einerseits auf ein Ding als solches, Zitat Hegel, den Gegenstand der Begierde, und andererseits auf das Bewusstsein, dem die Dingheit das Wesentliche ist. An der Stelle können wir vielleicht ganz zentral festhalten, dass das Verhältnis von Herr und Knecht eigentlich keine Zweierbeziehung ist, sondern eigentlich eine Dreierbeziehung. Auf der einen Seite gibt es nämlich einen Herrn, auf der anderen Seite einen Knecht, und das vermittelnde Dritte ist aber die Sache. Das heißt, es braucht immer einen Bezug auf eine Sache. Was genau das heißt, wird, glaube ich, noch ein wenig deutlicher, und was für Dinge es eigentlich hier geht. Der Herr bezieht sich nämlich nun laut Hegel zunächst einmal unmittelbar auf beide. Also bezieht sich einerseits auf das Ding und andererseits auf den Knecht. Zum anderen bezieht es sich aber mittelbar in zwei Hinsichten auf beide. Und jetzt wird es etwas vertrauter. Auf der einen Seite bezieht er sich nämlich durch den Knecht auf das Ding und andererseits durch das Ding auf den Knecht. Die erste Vermittlung ist, glaube ich, noch halbwegs leicht nachzuvollziehen. Der Herr bezieht sich, also die Vermittlung war, der Herr bezieht sich durch den Knecht auf das Ding. Was Hegel an der Stelle meint, ist, dass der Knecht die Gegenstände bearbeitet. Das meint Hegel auch hier mit Dingen. Er bearbeitet irgendwelche Gegenstände. Der Knecht bearbeitet sie, er führt die Befehle des Herrn aus und der Herr genießt die Früchte dieser Arbeit. Das heißt auch im hegelischen Kontext jetzt innerhalb des Selbstbewusstseins, mit dem Herrn haben wir eine Figur, der das schafft, was die Begierde noch nicht geschafft hat. Also ich habe ja gesagt, die Begierde, da gibt es ein Scheitern. Und der Herr vollführt eigentlich den Anspruch dieser Begierde im Genuss. Der Herr genießt nämlich nur die Dinge und klebt nicht an deren Sein, sondern quasi die ganzen, man könnte auch sagen, die ganzen negativen Seiten, die eigentlich eben zum Genuss notwendig sind, die überlässt er schön dem Knecht. Der Knecht darf arbeiten und der Herr darf genießen. Das wäre die erste Vermittlung. Die zweite Vermittlung ist ein wenig schwerer nachzuvollziehen, meines Erachtens. Also Hegel hatte ausgeführt, dass sich der Herr durch das Ding, durch das Sein, auf den Knecht bezieht. Und ich glaube, das kann man sich etwas meines Erachtens dadurch besser erklären, dass diese Beziehung nicht vermittelt ist durch ein konkretes Ding, also nicht durch eine konkrete Sache, die da bearbeitet wird, sondern durch das Verhältnis zum selbstständigen Sein überhaupt, also gewissermaßen zur Gesamtheit aller Dinge. denn der Herr hat Macht über dieses Sein, weil er sich ihm im Kampf auf Leben und Tod nicht unterworfen hat. Der Knecht hingegen schon. Hegel führt hier an dieser Stelle zwei Bedeutungen gleich. Also es wird es immer wieder darum gehen, dass es ein gewisser, für den Knecht ein selbstständiges Sein gibt, von dem sich der Herr aber gelöst hat. Das kann man sich, glaube ich, dadurch erklären, dass es im Kampf auf Leben und Tod der Herr ja dadurch gewonnen hat, dass er gewissermaßen bis zum Schluss durchgehalten hat und quasi sein komplettes, sein eigenes Sein, sein Leben vollkommen riskiert hat, während der Knecht ja genau diesen Kampf irgendwann abgebrochen hat. Der Knecht hat irgendwann gesagt, ich unterwerfe mich und riskiere eben nicht mehr mein Leben. Das heißt, einerseits ist dieses Sein die eigene Leiblichkeit. Und die Unterwerfung unter dieses Sein ist die Unselbstständigkeit des Knechtes. Ja, der Knecht, der seine eigene Leiblichkeit eben nicht mehr riskieren wollte und deswegen retten wollte. Auf der anderen Seite gibt ihm aber Hegel auch diesem Sein auch die Bedeutung von externem Sein. Also dem Sein, das eben der Knecht beispielsweise in seiner Arbeit bearbeitet. Also überhaupt das Dasein von Dingen. Der Herr hat nun die Macht über dieses Sein erlangt, weil er, wie gesagt, sein Leben riskieren wollte. Er hat sich losgelöst von seiner Leiblichkeit, indem er sie komplett riskiert hat. Die Macht über dieses Sein oder die Unabhängigkeit von diesem Sein ist für den Herrn gleichzeitig die Macht über den Knecht, weil der Knecht sich eben von diesem Sein, von dieser Leiblichkeit nicht lösen konnte. Auf diese Weise scheint der Herr die reine Selbstständigkeit. Also man könnte an dem Punkt meinen, der Herr hat es geschafft, den Anspruch des Selbstbewusstseins zu realisieren. Denn in beiden Vermittlungen liegt die Anerkennung des Herrn durch den Knecht. Denn der Knecht, das Bewusstsein, das der Knecht verkörpert, ist doppelt unwesentlich. Einerseits ist es nämlich unwesentlich, als er sich unter die Macht unterwirft, unter die Macht des Herrn. Er ist nur ausführendes Werkzeug des Willen des Herrn. Und auf der anderen Seite ist es dahingehend unwesentlich, als er sich abhängig gemacht hat vom Sein. Also da einerseits eben von seiner eigenen Leiblichkeit, dass es das eben nicht riskiert hat. Und andererseits ist es auch insofern abhängig vom Sein, als dass es das eben nur noch bearbeiten kann. Das einzige Verhältnis, das der Knecht zu seiner Außenwelt noch hat, ist die, dass er es nur noch bearbeitet. Allerdings, und jetzt kommt quasi der Wendepunkt innerhalb dieses Kapitels, liegt, Zitat Hegel hierin, nur ein einseitiges und ungleiches Anerkennen. Und das heißt, hier nimmt Hegel vorweg, dass quasi die Aufgabe, der Anspruch des Selbstbewusstseinskapitels trotz allem Anschein noch nicht realisiert ist. Und ich glaube, dieser Umschlag, den wir dann jetzt auch nochmal genauer ansehen werden, dass die Selbstständigkeit des Herrn zum bloßen Schein wird oder sich als bloßer Schein erweist, ist, glaube ich, meines Erachtens ein Grund dafür, warum dieses Verhältnis von Herrn Knechtschaft immer wieder als Modell für dialektisches Denken herangezogen wurde. Weil Hegel nämlich im Folgenden versucht zu erweisen, dass die Selbstständigkeit des Herrn eigentlich Unselbstständigkeit ist und dass die Unselbstständigkeit des Knechtes eigentlich Selbstständigkeit ist. Das heißt, hier gibt es einen Umschlag beider Seiten wechselseitig in ihr Gegenteil. Und wenn wir da stehen geblieben, dass Hegel meint, es gebe hier ein einseitiges und ungleiches Anerkennen. Das bedeutet, anders gefasst, der Herr wird durch den Knecht als das, was er ist, anerkannt, eben der Herr, das Fürsichsein, das reine Selbstbewusstsein. Aber der Knecht wird nicht durch den Herrn als das anerkannt, was er seinem Begriff nach ist, nämlich nicht als Selbstbewusstsein oder als selbstständiges Bewusstsein. Wir können das, glaube ich, auch nochmal in einzelne Schritte aufdröseln. Auf der einen Seite macht nämlich das unwesentliche Bewusstsein, also der Knecht, macht die Wahrheit der Gewissheit des Herrn aus, so Hegel. Das will nichts anderes sagen als das, was man vielleicht mit dem Satz zusammenfassen könnte, ohne Knecht kein Herr. Also eine Herrschaft ist nur, oder die Wahrheit der Herrschaft liegt darin, dass es Knechte gibt. Andererseits entspricht dieses Verhältnis, dieses Anerkennungsverhältnis zwischen Herr und Knecht, das sich daran ausdrückt, nicht dem Begriff des Knechtes oder nicht dem Begriff der Anerkennung, denn es ist, der Knecht ist nicht ein Selbstständiges geworden, sondern gerade das Gegenteil davon. Er ist ein Unselbstständiges geworden. Die Pointe, die Hegel nun hierin sehen will, findet sich in dem Satz: Die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins, ist demnach das knechtische Bewusstsein. Also die Wahrheit der Selbstständigkeit ist die Knechtschaft. Das ist quasi die eine Seite des Umschlags. Die Selbstständigkeit des Herrn schlägt um in die Knechtschaft des Knechts. Er weist sich eigentlich als die Knechtschaft. Damit verkehren sich die beiden Eigenschaften von Herr und Knecht. Der Herr ist abhängig von der Unselbstständigkeit. Hierin liegt der Selbstwiderspruch von Herr und Knechtschaft gesehen aus der Perspektive des Herrn. Hegel kündigt nun an, dass das knechtische Bewusstsein in Wahrheit das selbstständige Bewusstsein ist, während der Herr eigentlich das Unselbstständige ist. Um den Nachweis für diese Ankündigung zu erfüllen, rekonstruiert er das Verhältnis von Herrn und Knecht nun noch einmal aus der Perspektive des Knechtes. Also bisher haben wir alles aus der Perspektive des Herrn bekommen und jetzt wechselt Hegel die Perspektive und blickt auf das Ganze aus der Perspektive des Knechtes. Dieser Umschlag erfolgt nun äußerst dicht gedrängt in diesem, es ist tatsächlich eine halbe Seite, auf der das passiert. Dieser Umschlag in drei Schritten. Erstens betont Hegel noch einmal, der Herr ist wesentlich für den Knecht. Soweit bekannt, würde ich meinen. Der Herr ist zwar, also im Herrn drückt sich das Selbstbewusstsein aus, und für den Knecht ist der Herr die Wahrheit. Ja, also das ist erst, wir hatten ja auch gesagt, die Grundcharakteristik des Knechtes besteht darin, dass er nur für ein anderes da ist. Er ist nur für den Herrn da. Das heißt, seine gesamte Bestimmung besteht darin, nur für den Herrn da zu sein. Das bedeutet, dass er nur in Bezug auf den Herrn weiß, was er ist, und er weiß sich aber auch in Bezug auf den Herrn nur als unwesentlich. Also er ist nur das ausführende Werkzeug des Willens des Herrn. Er ist nicht selbstbestimmt, er ist nicht unabhängig, sondern er ist gerade nur das Abhängige. Er hat aber dieses Wissen vom Selbstbewusstsein des Herrn, hat er nicht an sich selbst. Er hat es nicht von sich oder hat es nicht in seiner Bestimmung. Er sieht es nur im Herrn. Er sieht im Herrn gewissermaßen, um es auf eine andere Art und Weise zu sagen, er sieht im Herrn die Möglichkeit der Selbstständigkeit. Er sieht im Herrn die Möglichkeit von Selbstbewusstsein und hat dieses Wissen nicht unabhängig von der Relation oder nicht unabhängig vom Herrn. Der zweite Schritt ist nun, dass Hegel meint, dass der Knecht die Erfahrung dieses Für-sich-Seins, also dieser Selbstständigkeit, dieser Selbstreflexivität und dieser Unabhängigkeit tatsächlich bereits an sich selbst gemacht habe. Also das ist meines Erachtens einer der, wenn man das so sagen kann, einer der überraschenden Schritte in diesem Kapitel, weil Hegel hier auf was referiert, was man nicht so recht, wenn man überhaupt irgendwas kommen sieht, ja, aber ich glaube, das sieht man nicht kommen. Er meint nämlich, dass eben der Knecht tatsächlich eigentlich schon diese Erfahrung an sich selbst gemacht hätte, obwohl er gerade noch gesagt hat, dass er es noch nicht weiß. Und er meint nämlich, und das ist die Überraschung meines Erachtens, dass er das in Bezug auf einen höheren Herrn getan habe. Hegel meint nämlich, dass er diese Erfahrung in Bezug auf den Tod gemacht hat. Im Kampf auf Leben und Tod hat nämlich der Knecht, Zitat, nicht um dieses oder jenes, noch für diesen oder jenen Augenblick Angst gehabt, sondern um sein ganzes Wesen. Denn es, das Bewusstsein, das knechtische Bewusstsein, hat die Furcht des Todes des absoluten Herrn empfunden. Zitatende. Das heißt so viel wie, dass das Bewusst, das knechtische Bewusstsein, das ja noch im Kampf auf Leben und Tod sich unterworfen hat, in diesem Kampf auf Leben und Tod den drohenden Verlust des eigenen Seins erfahren hat. Es hat quasi gesehen, es kann, es könnte das eigene Sein, die eigene Leiblichkeit und so weiter verlieren. Und in diesem Verlust, und das war ja der Grund, warum es sich dann unterworfen hat, und in diesem drohenden Verlust liegt aber gerade die Distanz vom Sein. Das bedeutet so viel wie, es könnte sich von dem Sein unabhängig machen. Es könnte sich selbstständig machen. Es könnte für sich sein. Und Hegel presst dann wieder oder komprimiert wiederum diese Erfahrung in einen Satz, in dem er schreibt, das reine für sich Sein sei hiermit an diesem Bewusstsein. An dieser Stelle führt also Hegel eine sehr berüchtigte oder berühmte Unterscheidung ein, nämlich auf der einen Seite, dass dieser Knecht zwar an sich eine Erfahrung gemacht hat, aber die eben noch nicht für sich hat. Er hat sie noch nicht für ihn. Und ich finde es immer sehr schwierig zu sagen, was es mit dieser Unterscheidung eigentlich auf sich hat. Und ich würde auch immer sagen, dass es immer sehr stellenspezifisch ist. Ich glaube, dass es an dieser Stelle, kann man sich das mit einer dreifachen Nebenbedeutung deutlich machen. Auf der einen Seite geht es bei an sich und für sich nämlich immer darum, dass auf der einen Seite ein Potenzial steht, das ist das an sich sein, und auf der anderen Seite eine Realisierung. Dann hat es aber insbesondere im Selbstbewusstseinskapitel meines Erachtens nochmal die Nebenbedeutung, dass auf der einen Seite um Sein, um bloßes Dasein ist, also dass einer Sache eine bestimmte Bestimmung zugeschrieben wird, das wäre das an sich sein, und auf der anderen Seite aber eine gewisse Reflexionsstruktur reinkommt. Das meinte ich mit meiner Betonung des Für-sich-Seins, also ich bin für mich, das meine ich an dieser Stelle mit Reflexion, dass sich ich mir dieser spezifischen Bestimmung selbst bewusst werde. Die dritte Nebenbedeutung dieser Unterscheidung an der Stelle ist meines Erachtens, dass in dem an sich immer noch eine gewisse Abhängigkeit steckt, während in dem Für-sich Hegel eine Unabhängigkeit verortet. Mit diesen drei Nebenbedeutungen, die man jetzt alle nochmal im Detail ausbuchstabieren könnte, können wir also sagen, in der Erfahrung des Todes, des absoluten Herrn, wie Hegel ihn nennt, liegt also das Potenzial dafür, dass das knechtische Bewusstsein, wie gesagt, potenziell weiß, das ist jetzt fast schon zu viel gesagt, es hat das Potenzial, sich unabhängig zu machen von dem Sein. Also sich unabhängig zu machen und nur für sich rein unabhängig zu sein. Das heißt, diese Unabhängigkeit, das Für-sich-Sein, ist eben auch nur an diesem Bewusstsein. Das bedeutet, es ist nur potenziell vorhanden. Das heißt, es braucht noch irgendeine Art von Realisierung, dass dieses knechtische Bewusstsein tatsächlich sich dessen bewusst wird, dass es unabhängig sein kann. Das ist nun der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist der, dass in der Arbeit des Knechtes an dem Ding, also in der tätigen Arbeit, in der tätigen Formierung des Gegenstandes, sich dieses Für-sich-Sein realisiert. Das heißt, die Arbeit als Auseinandersetzung mit dem gegenständlichen Sein, hier kommt nun die Beziehung zum Gegenstand herein, während beim Herrn die Beziehung zum Ding, zum Gegenstand noch darin bestand, dass er eben nur genießt, er lässt den Knecht arbeiten, formiert, bildet der Knecht den Gegenstand. Er macht aus dem etwas Neues. Und in diesem arbeitenden Formieren steckt nun einerseits, dass darin sein für sich sein zum Seinden wird, wie Hegel das ausdrückt. Das heißt so viel wie, dass ich eine Sache nach meinem Willen bilde. Das heißt, meine eigene Aktivität drückt sich in dieser Sache aus. Mein eigenes Wissen realisiert sich in dieser Sache. Ich werde mir dann wiederum in dieser Sache mir selbst bewusst. Das meint meines Erachtens diese Rede davon, dass das Für-sich-Sein zum Sein wird. Ich werde mir in der Sache, also man könnte es fast schon biblisch ausdrücken, die Sache wird nach dem eigenen Bilde geschaffen. Andererseits nimmt es, also der arbeitende Knecht, die Arbeit, nimmt dem Sein, dessen Unabhängigkeit. Und das war ja gerade die große, das war die Grundlage dafür, warum der Herr über den Knecht Macht hat. Der Knecht hatte sich unterworfen im Kampf auf Leben und Tod, weil er eben nicht das eigene Sein, nicht das eigene Leben riskieren wollte. Und das hatte ihn an, so drückt Hegel sich an anderer Stelle aus, an das Sein gekettet. In der Arbeit nimmt aber der Knecht jetzt diesem Sein, also dem äußeren Sein, nicht der eigenen Leiblichkeit, sondern dem äußeren Sein, dessen Unabhängigkeit, indem er es formiert und nach eigenem Willen bildet. Und das heißt, hierdurch nimmt das knechtische Bewusstsein gleichzeitig diesem Sein die Macht des Herrn, also die Macht, die der Herr über ihn hatte. Das heißt, Hegel drückt sich an der Stelle auch so aus, dass das knechtische Bewusstsein die Abhängigkeit vom Sein hinweg arbeitet. Also es ist quasi immer im fortwährenden Formieren wird diesem Sein die Unabhängigkeit genommen und damit baut gewissermaßen der Knecht oder sprengt der Knecht die eigenen Ketten fortwährend, indem er sich quasi von diesem Sein unabhängig macht, das die Grundlage dafür war, dass der Herr über es Macht hatte. Oder in anderen Worten, ist der Knecht macht sich, also er ist tatsächlich auch da wieder in der Praxis, ja, er macht sich unabhängig. Hegel fasst diesen Dreischritt dann noch einmal zusammen und schreibt, im Herrn ist ihm, also im Knecht, das für sich sein, die Möglichkeit von Unabhängigkeit und so weiter, ein anderes oder nur für es. Also es wird dem ansichtig. In der Furcht ist das für sich sein an ihm selbst, also nun als Potenzial innerhalb des Knechtes vorhanden. In dem Bilden, in der Arbeit, wird das für sich sein als sein eigenes für es. Und es kommt zum Bewusstsein, dass es selbst an und für sich ist. Das heißt, hier durchlaufen wir nochmal den Dreischritt. Im Herrn sieht der Knecht, dass die Unabhängigkeit, dass es möglich ist, sich selbstbewusst zu sein. In der Furcht, die der Knecht selbst erfährt, im Kampf auf Leben und Tod vor seiner eigenen Selbstunterwerfung, da macht er schon die Erfahrung, dass er für sich sein könnte, unabhängig. Und im Arbeiten realisiert er das jetzt prozessual. Also im Prozess des Arbeitens, um es nochmal runterzubrechen, macht er sich unabhängig und wird sich aber seiner selbst auch in dem Gegenstand bewusst, den er formiert hat, wird sich in ihm ansichtig. Damit haben wir die Dialektik von Herr und Knecht innerhalb der Passage einmal durchlaufen. Der Herr, die Selbstständigkeit des Herrn hat sich als bloßer Schein entlarvt. Der Herr ist eigentlich unselbstständig. Und die Unselbstständigkeit im Knecht ist umgeschlagen, wenn nicht in die reine Selbstständigkeit, dann zumindest in die Möglichkeit von Selbstständigkeit. Das Resultat von Herr und Knecht ist nun innerhalb der Phänomenologie des Geistes inhaltlich offen. Hegel thematisiert nun in dem letzten Absatz des Kapitels lediglich defizitäre Gestalten der Arbeit des Knechts. Wichtig ist für uns an der Stelle vielleicht, dass er zweierlei betont. Es brauche nämlich sowohl die Furcht im Dienen, also die Furcht des Knechts für seine Selbstbefreiung, als auch das Bilden der Arbeit. Also es braucht beide Momente. Es braucht die Furcht. Und Hegel spricht an der Stelle tatsächlich auch von Zucht. Es braucht Furcht und Zucht. Und auf der anderen Seite braucht es tatsächlich das komplette bildende Formieren und das auch, dass selbst der Knecht sich in seinem bildenden Formieren sich selbstbewusst wird. Ohne die absolute Furcht, also quasi ohne diese Todeserfahrung, ja, ohne diese Erfahrung des Todes, ohne diese absolute Furcht werde das Bilden zum bloßen Eigensinn, also wirklich eigensinnig, Zitat Hegel, eine Freiheit, welche noch innerhalb der Knechtschaft stehen bleibt. Also wenn der Knecht irgendwie meint, er könne sich ohne diese absolute Furcht, ohne sein eigenes Leben zu riskieren, befreien, dann ist das ein Schein. Dann ist das eine Freiheit, die selbst noch knechtisch ist. Das ist vor allen Dingen für die politische Rezeption nicht irrelevant. Und es ist auch für Hegels eigene Verwendungsweise dieser Denkfigur nicht irrelevant. Der systematische Übergang innerhalb der Phänomenologie mit Blick auf die Gestalt des Selbstbewusstseins erfolgt nun aus einem Defizit von Herrn Knecht, oder das Hegel rückblickend an Herrn Knecht ausmacht, nämlich dass an Herrn Knecht die Momente des Selbstbewusstseins noch auseinanderfallen. Und ebenso erweisen sich alle Gestalten des Selbstbewusstseins letztlich als unselbstständig. Dagegen erörtert Hegel nun weitere Gestalten innerhalb des Selbstbewusstseinskapitels, welche sich als selbstständig verstehen und diese Einheit ausmachen. Also er versucht irgendwie diese Momente wieder zu integrieren. Das sind eben, wie schon gesagt, einerseits Stoizismus und dann auch Skeptizismus. Und letztlich kippt diese vorgebliche Selbstständigkeit aber in die Einsicht der absoluten eigenen Unselbstständigkeit und das führt zum unglücklichen Bewusstsein. Und so endet dann dieses Selbstbewusstseinskapitel. Es zeigt sich also, oder einer Hauptgedanke des Selbstbewusstseinskapitels ist, dass das Wissen von sich selbst, Selbstwissen, nicht auf Selbstständigkeit gegründet werden kann. Das war gerade der zweite Anspruch, den ich innerhalb des Selbstbewusstseinskapitels, den ich vorhin deutlich versucht habe, deutlich zu machen. Und dass Hegel also dieses Selbst immer wieder auch als Selbstständigkeit deutet. Und gerade dieser Anspruch muss eigentlich fallen gelassen werden. Und wir können das Ganze, glaube ich, auch etwas praktischer formulieren, nämlich dass Subjektivität, Selbstsein eben nicht selbstgenügsam ist. Also man braucht, anders formuliert, immer andere, um ein eigenes Selbstverständnis von sich zu haben. Damit endet die Erörterung des Selbstbewusstseins oder des Selbstwissens nicht mit dem gleichnamigen Kapitel. Also ich glaube, es wäre falsch zu meinen, dass das Selbstbewusstsein komplett abgehandelt ist innerhalb des Selbstbewusstseinskapitels, sondern vielmehr bildet das Selbstbewusstsein und die Struktur auch der Anerkennung den Ausgangspunkt der Erörterung, welcher Art diese Unselbstständigkeit, die Hegel hier herausgearbeitet hat, welcher Art diese Unselbstständigkeit haben kann und haben sollte. Und damit vielleicht auch nochmal zurückzukommen auf den eingangs angeführten Satz in der Einleitung zu dem Kapitel, wo Hegel davon spricht, dass hier der Geist vorweggenommen wird, in dem eben ich wir ist und wir ich ist. Also wo diese Vermittlung zwischen sozialem Kollektiv, um es jetzt etwas runterzubrechen, gelingt und eben nicht scheitert. Damit verlassen wir die Phänomenologie des Geistes und kommen zum letzten Teil, in dem ich mich gerne noch ganz kurz damit befassen würde, wie Hegel eigentlich selbst diese Denkfigur verwendet. Es stellen sich nämlich am Ende dieses Selbstbewusstseinskapitels und gerade auch, wenn man sich die restlichen Gestalten innerhalb des Selbstbewusstseinskapitels ansieht, dann doch die Frage, welchen Status eigentlich Herrn Knecht haben. Und welchen Status beispielsweise auch der Kampf auf Leben und Tod hat. Denn einerseits zeichnet Hegel innerhalb dieses Kapitels eine Entwicklungsgeschichte nach. Also es geht eben am Anfang gegen sich zwei Selbstbewusstsein, die müssen miteinander kämpfen auf Leben und Tod. Das eine unterwirft sich dem anderen. Dann haben wir Herrn Knecht und wir sehen Herrn Knecht schlagen ineinander um. Und dann scheint sich die komplette Szenerie zu wechseln und auf einmal redet Hegel über das freie Selbstbewusstsein und über Skeptizismus und Stoizismus, was nichts mehr mit Herrn Knecht zu tun hat, scheinbar. Herrn Knecht scheinen also eher ein Modell zu sein für sein Selbstbewusstseinskapitel als eine tatsächliche Sozialgeschichte. Wie genau das Bild zu verstehen ist, also die Denkfigur von Herrn Knecht, ist deshalb auch umstritten. Einerseits wird es gedeutet als tatsächliches soziales Verhältnis, also, wie bereits erwähnt, als intersubjektives Verhältnis, als Verhältnis zwischen einzelnen Subjekten. Und es gibt aber durchaus auch eine Deutungslinie, die meint, dass es hier eher um ein innersubjektives Verhältnis geht. Also, dass der Knecht eigentlich für den Körper steht oder für den Leib steht und der Herr für den Geist. Also für, nicht für Hegels Geist, muss man da sagen, sondern quasi für den individuellen Geist. Oder die dritte Deutungslinie ist dann, wie immer, es gibt auch irgendwie immer jemanden, der in der Mitte steht und der behauptet, es braucht irgendwie notwendig beide Aspekte. In seinem weiteren Werk nutzt Hegel allerdings das Verhältnis von Herr und Knechtschaft als tatsächlich sozialgeschichtliches Entwicklungsmodell. Eine wichtige Passage in dem Rahmen findet sich in den Grundlinien der Philosophie des Rechts, also in seiner Rechtsphilosophie, in einer Anmerkung zu Paragraph 57. In diesem Paragraphen 57 diskutiert Hegel die Selbstinbesitznahme als Bedingung alles Eigentums und in diesem Rahmen die Sklaverei. Also der erste Teil der Rechtsphilosophie beschäftigt sich mit dem abstrakten Recht. Und in diesem Rahmen geht es Hegel auch um die Frage zunächst, wie wir Eigentum haben können, wie sich Eigentum begründet. Und eine dieser Bedingungen für Eigentum ist, dass sich der freie Wille, dass die Person sich selbst in Besitz nimmt. Ja, also bevor ich irgendwie anderes Eigentum haben kann, muss ich Eigentum am eigenen Körper haben. Das ist der Gedanke. Und in dem Rahmen erklärt vielleicht schon ein bisschen auf, warum Hegel ausgerechnet in diesem Rahmen Sklaverei diskutiert. Also es geht an der Stelle irgendwie darum, den Besitz am eigenen Körper zu haben. Und Hegels Punkt an der Stelle ist, dass ein Subjekt sich nun dadurch selbst in Besitz nimmt, dass, Zitat, sein Selbstbewusstsein sich als freies erfasst. Zitat Ende. Wie ich schon gesagt habe, auf die Gegenüberstellung von Herrn Knecht und deren Dialektik folgt direkt innerhalb der Phänomenologie des Geistes das freie Selbstbewusstsein. Also hier gibt es eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Passagen. Und im Rahmen der Grundlinie, also im Rahmen seiner Rechtsphilosophie, weist er nun sowohl die abstrakte Kritik der Sklaverei zurück, wie auch ihre Rechtfertigung. Und letztlich ist die Aussage von Hegel die, dass Sklaverei etwas Geschichtliches sei, das dem modernen freiheitlichen Recht vorausgehe. Und in der Anmerkung heißt es, Zitat, diese frühere, unwahre Erscheinung betrifft den Geist, welcher nur erst auf dem Standpunkt seines Bewusstseins ist. Die Dialektik des Begriffs und des nur erst unmittelbaren Bewusstseins der Freiheit bewirkt da selbst den Kampf des Anerkennens und das Verhältnis der Herrenschaft und der Knechtschaft. Das heißt, Hegel nutzt hier an dieser Stelle das Bild von Herrn Knechtschaft selbst als sozialgeschichtliche Erläuterung, als sozialgeschichtliches Erläuterungsmodell dafür, wie in die Sphäre des Rechts eingetreten werden kann. Das heißt, er will verdeutlichen, dass die Sklaverei, also sein Punkt ist, die Sklaverei ist im modernen Recht nicht mehr möglich. Das meint er mit absolutem Unrecht. Auf der anderen Seite gibt es aber einen Zustand, der geschichtlich dem modernen Recht vorhergeht. Und in diesem Standpunkt, den bindet Hegel an eine bestimmte Form des Wissens, nämlich an den Standpunkt des Bewusstseins. Und in diesem Standpunkt des Bewusstseins ist Sklaverei sehr wohl denkbar. Und um diesen Standpunkt zu verlassen, braucht es den Kampf des Anerkennens und das Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft. Das heißt, hier verwendet Hegel, könnte man sagen, selbst das Verhältnis von Herrn Knechtschaft und deren Dialektik, um eine Befreiung und einen Schritt hin zum modernen Recht zu denken. Allerdings knüpft Hegel hieran in seinen Vorlesungen zum subjektiven Geist durchaus Kolonialismus und auch Sklaverei rechtfertigende Tendenzen. Also in Grundlinien der Rechtsphilosophie hat das alles noch relativ ambivalenten Charakter. In den Vorlesungen zum subjektiven Geist wird der durchaus repressive Charakter dieser Überlegungen auch deutlich. Hegel merkt nämlich dort, das sind alles nur noch Mitschriften. Also nur, damit ihr irgendwie einen Status habt, das ist kein geschriebener Text von Hegel, sondern das ist alles nur Mitschriften aus seinen Vorlesungen von seinen Studierenden. Er hat also offensichtlich in seinen Vorlesungen gesagt, Zitat, auf den Standpunkt des Anerkennens gehört die Sklaverei hin. Wer nicht sein Leben für seine Freiheit wagen kann, ist wert, ein Sklave zu sein. Und an dieser Stelle nennt er als Beispiel die antiken Griechen. Und fährt dann fort, auf diesem Standpunkt gehört die Sklaverei, Herrschaftsverhältnis zwischen Herrn und Knecht. Also ihr seht, hier gibt es eine direkte Verbindung auch wieder zu diesen Überlegungen, wer eben nicht die absolute Furcht, den absoluten Herrn, den Tod durchsteht, wer sich im Kampf auf Leben und Tod unterwirft, der ist tatsächlich wert, ein Sklave zu sein. Der ist es wert, dass er keine Freiheit hat. Und an dieser Stelle wird es dann nochmal etwas vertragter, weil Hegel hier auch wieder die Zucht betont. Also ihr erinnert euch, ganz am Ende des Kapitels von Herrn und Knecht betont Hegel, um sich zu befreien, braucht es eben. Also um diesen Prozess des Selbstständigwerdens, sich selbstständig machens zu durchlaufen, braucht es zweierlei. Auf der einen Seite eben Furcht und Zucht und auf der anderen Seite eben das Bilden der Arbeit. Und hier betont in den Vorlesungen betont Hegel wieder die Zucht. Er führt nämlich aus, Zitat, alle Völker mussten den Standpunkt der Knechtschaft durchgehen und danken es der Zuchtroute nur, dass in ihnen ein Selbstbewusstsein erwacht ist, das nicht das Selbstbewusstsein der bloßen Einzelheit ist. In dem Rahmen dieser Überlegung wird also, sagt Hegel, alle Völker müssen in ihrer Entwicklung einmal durch den Standpunkt der Knechtschaft gegangen sein und müssen dann gewissermaßen der Zuchtroute, der Zucht, danken dafür, dass sie sich selbst als freies Selbstbewusstsein erfassen, dass sie sich dann selbst befreien. Und in dem Rahmen dieser Diskussion wird die Sklaverei bei Hegel auf einmal zur, Zitat, Stufe der Zucht. Also es braucht gewissermaßen diese Stufe, um sich selbst zu befreien, um sich als Freies auch zu erfassen. Man kann sich nicht ohne diese Stufe als Freies erfassen. Vor diesem Hintergrund wiederum wundert sich Hegel dann über die haitianische Revolution, also die Revolution vor allem dann in den 1790er Jahren bis 1804, und die Selbstbefreiung der dortigen Sklaven. Also es war für diejenigen, die jetzt irgendwie nicht genau wissen, was die haitianische Revolution war, es befreien sich die Sklaven in dieser ehemaligen französischen Kolonie selbst. Und es war tatsächlich ein ziemlich großes Gesprächsthema zu der Zeit. Also Hegel hat das auch verfolgt. Und es war vor allen Dingen vor dem Hintergrund, vor dem spezifisch europäischen Hintergrund, eine ziemliche Überraschung, das werden wir jetzt gleich bei Hegel auch raushören, weil man quasi ein Großteil der Öffentlichkeit nicht davon ausgegangen ist, dass die Sklaven selbst befreien können. Also dass sie irgendwie die nötigen kognitiven Kapazitäten haben, um sich selbst befreien zu können. Und Hegel merkt nämlich da in der Vorlesung, merkwürdig ist die Bildung eines N-Staates in Westindien. Die Möglichkeit menschlicher Freiheit ist also in den N auch vorhanden, aber es liegt nicht in ihnen, sich aus ihrer Natürlichkeit herauszumachen. Zitat Ende. Hegel betont dann in diesem Rahmen, dass es quasi die Zucht der Europäer, die Zucht der Kolonialherren gebraucht hat, weil ansonsten die Sklaven aufgrund ihrer Rassezugehörigkeit, die er an der Stelle spezifisch macht und auch spezifisch nennt, wären die nicht in der Lage, sich selbst, also selbst zu einem Bewusstsein der Freiheit zu kommen. Die Konsequenz am Ende hieraus ist, dass Zucht und Sklaverei als notwendige Vorstufe der Selbstbefreiung der revoltierenden Sklaven gefasst werden. Und denn ohne diese Zucht könnten sie nicht zum freien Selbstbewusstsein gelangen. An der Stelle sehen wir also, dass dieses dialektische Modell von Herr und Knechtschaft durchaus auch hier ein Modell für die Dialektik von Emanzipation bei Hegel selbst wird. Es ist auf der einen Seite, votiert er für die Selbstbefreiung der Sklaven und wertet aber die Sklaverei auch als sehr platt gesagt notwendiges Übel der Weltgeschichte. So viel zur Verwendung bei Hegel selbst und damit bin ich am Ende meines Vortrags und freue mich auf die Diskussion.